Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Das ist Bern einfach vom 27. Juli 2026. Diese Woche für euch am Mikrofon der Stefan Milius und mein Name ist Gami Lotte. Und das Thema von heute, ich glaube, das ist klar, es beschäftigt seit dem Samstagabend die Welt, die Medien und natürlich auch ganz viele Politiker. Es geht um den CSD, vielleicht dort eine kurze Zusammenfassung, aktueller Stand. Es geht um den Abdul B. Der soll mit einem Lieferwagen am Samstagabend in eine Menschenmenge anlässlich von dem CSD in Berlin gerasen sein. Und anschliessend soll er auch Teilnehmer mit einem Messer angegriffen haben. Bis jetzt gibt es ein Todesopfer und weitere 16 Verletzte. Und was man weiss, er ist ein deutscher Staatsbürger und seine Familie kommt aber ursprünglich aus dem Libanon und ist dann eben am Sonntag nach der Fahndung beim Einsatz verstorben. Die Polizei hat ihn erschossen. Das ist das, was wir bis jetzt wissen. Und das Ganze hat ein Ausmaß angenommen, auch in den Medien. Ich glaube, vor allem, wenn wir auch über das reden, wo sehr grosse Fragezeichen bei uns beiden hinterlässt.
Ja, kann man so sagen. Also, zuerst einmal ist es unglaublich tragisch. Es sind wieder Menschen, jemand gestorben, viel Schwerverletzte. Es ist vom Anschlag her eine Blaupause von dem, was seit ein paar Jahren passiert. Terrororganisationen, islamistische, wie Islamischer Staat und so weiter, haben da irgendwann Direktiven durchgegeben. Wir hören auf mit der Bombe. Weil das ist schwierig, das ist mühsam, das fliegt schnell auf. Wir machen neue Autos und Messer. Also, es ist einfach, man rast die Leute rein und wenn das nicht lange, steigt man aus und man nimmt das Messer zum Rest. Machen, weil Messer sind etwas, das sehr schwer kontrollierbar ist. Also es ist sehr typisch, es ist bekannt. Und was jetzt in den Medien passiert, ist auch bekannt. Ich habe einen ganz tollen Artikel gefunden von der NZZ Deutschland, von der deutschen Redaktion, der dort relativ verlässlich ist. Die haben dann geschrieben quasi, Islamisten führen seit Jahren einen Krieg gegen den freien Westen. Deutschland verschließt noch immer die Augen. Das ist genau das, was passiert. Und es ist auch das, was jetzt passiert. Also ich habe für meine Sendung morgen, der Daily Mail, habe ich ein paar Müsterli gesucht aus den Medien, von Kommentatoren, Experten und so. Es ist unglaublich. Es ist so offensichtlich, was passiert. Die Gefahr für Homosexuelle, für andere sexuelle Minderheiten etc. Die kommt von islamistischen Kreisen. Das ist gar keine Frage. Das wissen wir jetzt seit Jahren. Und sie singen immer das hohe Lied von der rechten Hetze, von der rechten Gefahr. Also nicht einmal jetzt im Angesicht von diesen Ereignissen können sie sagen, woher das Gefahr wirklich kommt. Da gibt es Leute, die vor der Kamera stehen und sagen, ja, das ist alles gleich. Weißt, Rechte und Islamisten sind beide konservativ. Die Gefahr kommt von Konservativen und die AfD und Islamisten ist eigentlich gleich. Obwohl ja die AfD seit Jahren gegen den Islamismus kämpft und dafür sich ausspricht, dass die Leute rausmühlen. Also es ist ganz, ganz furchtbar, der Realitätsverlust oder besser die Realitätsverweigerung von diesen Leuten, die einfach nicht anstehen können und sagen, wir haben das Problem mit religiösem Fundamentalismus in dem Land und auch anderswo und wir müssen da jetzt irgendetwas tun. Sie bringen es immer noch nicht über die Lippen. Ich weiss nicht, wie viele Leute das noch sterben müssen, bevor es endlich handelt.
Ja, es ist wirklich sehr paradox. Also ich habe auf den sozialen Medien herumgeschaut, auf die ersten Reaktionen auch. Und was dort so ein bisschen die Hauptbotschaft ist, ist natürlich eben die AfD. Die hätte mit ihrer queerfeindlichen Politik eigentlich wie der rote Teppich parat gemacht, dass es salonfähig ist, dass man etwas gegen queere Menschen hat. Und dann merkt man schon nur die Denkweise, oder? Dass man wirklich das Gefühl hat, die Leute sind durch die AfD motiviert. Sie sind motiviert, überhaupt so Anschläge zu machen. Das ist es nicht. Das kommt wirklich aus dem Kulturkreis und auch durch die Radikalisierung. Wir wissen vom Täter zwei, drei Sachen, dass er sich radikalisiert hat, dass er auch ins Ausland gereist ist, um sich am IS anhängen. Und da wirklich immer schafft die AfD, in das ganze Schuldbild noch reinzunehmen. Der Wortspagat, den man auch teilweise machen muss, ist also wirklich beeindruckend, anstatt einzusehen, von wo kommt tatsächlich das Problem.
Vor allem haben sie uns ja ganz offiziell, sie haben unsere Kultur den Krieg erklärt. Sie haben gesagt, unsere grauenhafte Zügellosigkeit, wie sie es nennen, die radikale Islams, die müssen Einhalt geboten werden. Sie haben uns wirklich offiziell den Krieg erklärt. Da kann es gar keine Zweifel gegeben. Und ich weiss nicht, wie du es hast. Ich habe in meinem Umfeld, zum grenzenlosen Erstaunen von allen Zuhörern und Zuschauern, ich habe ein paar Rechte in meinem Umfeld. Und ich habe keinen einzigen homophoben Rechte in meinem Umfeld. Ich habe keinen einzigen, der etwas gegen Schwule oder Lesben oder was auch immer hätte. Man hat etwas gegen die Auswüchse, man hat etwas dagegen, dass die Sprache vergewaltigt wird, dass immer mehr Regelungen zugunsten von irgendwelchen Minderheiten, zu Ungunsten von den anderen irgendwie installiert werden. Gegen das hat man etwas, aber doch nicht gegen die Menschen. Man muss mir mal irgendeinen Mensch zeigen bei der rechten Partei, wo wir, also vielleicht gibt es einzelne Stammtischbrüder, aber es gibt keine rechte Partei, die irgendwie den Homosexuellen den Kampf erklären würde. Das sind wirklich nur die Islamisten. Und besonders schön ist jetzt auch, wie es heisst, die Verbrecher werden politisch instrumentalisiert. Man braucht jetzt so einen Terroranschlag, um quasi rechte Politik zu beführen. Also erstens einmal, es passiert auch wahnsinnig viel. Es ist nicht das Instrumentalisieren, sondern es ist einfach eine Reaktion auf das, was passiert. Wenn nichts passieren würde, müsste man ja auch gar nicht erst politische Forderungen stellen. Und zum anderen passiert das ja umgekehrt. Man instrumentalisiert es eben gegen AfD oder gegen andere Rechte. Das ist das, was passiert. Man redet immer noch von der rechten Hetze. Ich warte stündlich auf eine Demo gegen rechts, wegen Berliner CSD. Es kommt wahrscheinlich irgendwie. Thomas gegen rechts stehen schon in einer Strickschule, um irgendwie loslegen, Demo gegen rechts. Es ist völlig absurd, es hilft niemandem. Und das andere ist halt auch, ich will schon daran erinnern, man hat die Opfer von islamistischen Anschlägen, Weihnachtsmärkte, Leute, die im Zug niedergestochen werden und so weiter. Man hat nie von den Opfern geredet. Man hat einen Vater von einer Tochter, die brutal niedergemetzelt worden ist, von einem Afghan damals, glaube ich, im Zug. Dem hat man unterstellt, er würde Nazi-Parolen Vorschub leisten, wenn er die Migrationspolitik kritisiere. Also es ist ganz, ganz furchtbar, was abgeht. Wir sind nur ein bisschen auf der sicheren Seite. Deutschland bei uns ist noch nicht, in der Schweiz ist es nicht so wild wie in Deutschland, aber wir müssen uns für das auch abnehmen.
Ja, aber also nicht so weit. Ich meine, denken wir an Winterthur, wo ja wirklich auch, man kann ja wirklich von grösserem Glück reden, dass nichts Schlimmeres dort passiert ist, dass es kein Todesopfer gegeben hat. Aber auch Winterthur, es ist wieder das Bild von jungen Männern aus wirklich muslimischem Kontext, Radikalisierung, wo Behörden irgendwie das gewusst haben zum Teil auch und nicht eingegriffen haben, aber in beiden Fällen Staatsbürger. Ich meine auch eben in Winterthur, das war ein Schweizer mit Migrationshintergrund. Und das finde ich dann auch noch so ein bisschen die spannende Beobachtung, dass man dann sagt, ja, das sei gar kein Ausländerproblem, oder? Es sei ja ein Deutscher gewesen, in der Schweiz ist es ein Schweizer gewesen. Aber man muss sich die Frage stellen, wie ist das überhaupt möglich, dass so Leute, zum Beispiel im Fall jetzt in Winterthur, dass man die einbürgert, dass man dort wirklich, ja, nicht richtig angeschaut hat über die Jahre. Die Diskussion, die meidet man jetzt eben trotzdem, sagt aber, es sei kein Ausländerproblem. Finde ich sehr spannende Entwicklung, um das zu sehen.
Ja, und es spielt überhaupt keine Rolle, was für ein Pass der Mensch hat. Er ist sozialisiert worden in bestimmten Kreisen. Das ist doch ganz offensichtlich. Und es ist heute halt möglich, aufgrund von dieser Ghettobildung, dass du sozialisiert wirst an der Schweiz oder an Deutschen vorbei in deinem Umfeld. Und du hast noch ein gutes Stichwort gesagt, Männer. Auf das warte ich auch. Ich warte, dass irgendwelche, ich habe noch gar nicht geschaut, was Wermut und Funicello und Co. sagen. Sie werden am Schluss einfach sagen, ist egal, was für ein Pass, was für eine Nationalität. Männer sind das Problem. Und irgendwann muss einfach mal die Einsicht einsinken, es sind halt nicht alle Männer das Problem und es sind überrepräsentiert Männer aus bestimmten Kulturkreisen. Und das können sie auch nicht mehr lange machen. Irgendwann wird auch der Letzte verwachen und sagen, hör mal auf mit dieser Mann. Natürlich sind sie in der Regel Männer. Männer sind grundsätzlich gewalttätiger drauf. Männer begehen viel mehr Gewalt an, das ist gar keine Frage. Aber man könnte doch ein bisschen einschränken, woher dass die Männer kommen, die das machen. Und es kommt mir einmal wirklich vor, weißt du, wie so die Kinder, die Augen zuheben, wenn sie etwas Gruseliges sehen und denken, das geht dann weg. Es geht nicht weg, wenn ihr die Augen zumachen, liebe Leute, wirklich nicht.
Es geht nicht weg und ich glaube, jetzt wird man sich darüber streiten, was sind die politischen Konsequenzen und dann wird natürlich kommen, dass man mehr Integrationsprogramme, Integrationskurs braucht, um eben auch diesen Leuten zu zeigen, dass das Teil von unserer Kultur ist und dann irgendwie das Gefühl hat, dass das etwas bringen würde. Und trotzdem hast du die Radikalisierung im Nahen Osten über das Internet, wo passiert, wo an der Behörde ja auch irgendwie vorbei passiert, wo man einfach nicht will sagen, hey, vielleicht müssen wir einmal die Diskussion führen über Grenzen schliessen. Man müsste über mehr Kontrolle bei solchen Leuten reden, wie das, was wir bis jetzt haben, hat offensichtlich ja nicht so gut funktioniert.
Integrationsmaßnahmen plus Deradikalisierung. Der Täter von Berlin ist durch ein Deradikalisierungsprogramm gelaufen und da hat irgendein Psychologe sogar im Nachhinein noch gesagt, ja, ich habe in dem Gespräch das Gefühl gehabt, der Typ gebe die Antworten, die er hören will. Die Leute sind nicht blöd. Die Leute sind auch geschult. Die sagen den Therapeuten, die einfach so beseelt sind davon, dem jetzt zu helfen, sagen genau, was sie hören wollen. Die sind wirklich nicht blöd und die wissen genau, was sie sagen müssen. Das Deradikalisierungsprogramm, ich würde gerne mal wissen, wie das läuft. Ich würde wirklich gerne mal spielen. Es ist völlig absurd. Wenn einer auf dem Weg ist, dann muss er raus. Und es ist mir dann ehrlich gesagt völlig egal, was er im Libanon macht. Das ist das Problem der Libanesen. Nicht mehr unseres oder das von den Deutschen. Aber hört mal auf, euch zu kümmern bis zum geht nicht mehr um so Leute, wo der Zug einfach abgefahren ist. Man muss nicht Spital spielen für die ganze Welt. Wirklich nicht.
Lass uns zu einem nächsten Thema kommen, und zwar Zürich. Es ist ein Urteil publik geworden, und zwar die Stadt Zürich will schon seit 2021 gerne eine wirtschaftliche Basishilfe einführen. Und die richtet sich an Sans-Papier, also Leute ohne rechte Aufenthaltstitel in der Schweiz, dass man die eben finanziell unterstützen würde. Jetzt, das Problem ist, das Gesetz regelt eigentlich ganz genau, dass die Leute nur Anrecht haben auf Nothilfe, die auch in vielen Fällen einfach als Sachleistung ausgezahlt wird. Und die Stadt Zürich findet das eben nicht genug. Darum hat man unabhängig von dem, was man schon hat, eine sogenannte Basis, wirtschaftliche Basishilfe einführen. Und ja, das Verwaltungsgericht hat jetzt gesagt, nein, das gehe ich nicht, das ist nicht die erste Instanz. Man kämpft da seit Jahren sich durch die Instanz und sagt eben, die Gemeinden hätten gar nicht das Recht, überhaupt so finanzielle Hilfe zu sprechen. Und natürlich würde das auch höherem Recht widersprechen, weil man müsste dann in dieser Basishilfe, würde das eben nicht im Migrationsamt gemolden werden, wenn jemand das bezieht. Und da merkt man einfach in der Stadt Zürich, wie vehement man sich an dem festklammert, eben seit 2021 läuft das, damit man eben möchte, dort Geld auszahlen.
Ich habe mir die Story auch angeschaut und ich habe zwei Fragen. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Erstens die Sans-Papiers, die Papierlosen, die Staatenlosen. Sind das Leute, die auf der Äquatorlinie auf die Welt gekommen sind, irgendwie zwischen allen Grenzen irgendwo? Oder sind das Leute, die einfach ihren Pass weggeschmissen haben, weil sie fühlen, sie fahren so besser? Frage 1. Und Frage 2. Ich kenne mich da wirklich nicht aus. Ist es eine städtische Aufgabe, so Leute zu unterstützen? Also Staatenlose? Oder macht das Zürich einfach, weil es nicht gut geht? Ich meine, du bist Stadtzürcher, du musst es wissen.
Ja, es ist natürlich das, was der Wähler will, muss man ja auch ehrlich sein. Oder? Da man hat eine linke Mehrheit, auch in der Regierung, im Parlament. Das ist das, was man möchte. Es ist grundsätzlich gesehen eben nicht die Gemeindeaufgabe, sondern eben die Aufgabe der Kantone, die dort in der Verantwortung sind. Und die Idee ist ja genau, dass man denen nur eine Nothilfe zahlt, weil die müssten eigentlich gar nicht in der Schweiz sein. Sie haben keinen Aufenthaltstitel. Sei es jetzt, wie du gesagt hast, dass man gar keine Pass hat, oder? Und man weiss natürlich auch, dass die keinen Titel haben. Also sie sind nicht in einem Asylverfahren oder sonst irgendwie in einem Aufnahmeprozess. Die sind einfach da in der Schweiz untertaucht in dem Sinn von der Behörden. Und das ist eben so ein bisschen der Punkt, wo sich Zürich dann wie berufen sieht, dass man sagt, die Nothilfe, die langt nicht, man will denen mehr geben. Aber die Idee ist ja, dass die dann eben die Schweiz freiwillig verlassen, weil sie ja nur die Nothilfe bekommen.
Also gut, sehen wir es positiv. Das Verwaltungsgericht hat die Basishilfe abgelehnt. Mein Vertrauen in die Justiz hat in den letzten Jahren auch massiv gelitten, nicht von Unfalljustiz. Und jetzt kommt immerhin der Stopp an Zürcher. Also irgendjemand stoppt Zürcher noch, die Stadt Zürcher, wenn es völlig am Rad dreht, gibt es noch irgendeine Stelle, wo es stoppt? Erstaunt mich sogar eigentlich. Ich hätte noch gedacht, weißt, ein Herz für Arme, dass die Richter das sogar noch irgendwie durchwinken, ist eine gute Nachricht.
Und all, die natürlich so Leute unterstützen wollen. Ich meine, es steht ja jedem Stadtzürcher frei, auch etwas, was im eigenen Geld spenden und da Mittel locker zu machen. An dem hindert ja die Leute auch nichts. Aber eben, das ist so ein bisschen die typische Zürcher Stadtpolitik, dass man sich sehr gerne in höhere Aufgaben einmischt. Auch bei der Außenpolitik tut man ja immer wieder Statements als Stadtregierung rauslassen oder möchte dann zum Beispiel auch Gelder nach Palästina schicken, zu der UNRWA. Also man sieht auch oft außenpolitische Sachen als Aufgabe von der Stadt Zürich. Und ich glaube, das ist das, was alle anderen gerne sagen, vielleicht die Zürcher Arroganz. Sagen wir es so.
Bevor hast es du gesagt, dann muss ich es nicht sagen, danke.
Das ist es so. Es ist Sommer, und was wir natürlich ansprechen müssen, jeder, der im Moment eine Zeitung aufmacht, hat den Eindruck von der Apokalypse. Du hast da vor allem angeschaut, was droht uns alles. Was können wir mal an Medienkritik sagen?
Du hast eigentlich die freie Wahl. Du kannst verbrennen oder du kannst mit dem Schiff auflaufen, weil es kein Wasser mehr hat. Es ist im Moment einfach alles Apokalypse. Wunderschön beim Tagi jetzt einen Artikel von Oliver Meiler. Der ist, glaube ich, der Frankreich-Korrespondent vom Tagi. Er schreibt etwas aus Paris. Er hat als Fötterli von einem Waldbrand in der Ferne präsentiert und schreibt: Ein Schnappschuss vom Weltuntergang. Was sagt uns dieses Bild? Und er sagt, halt dahinter stecke eine wahnsinnig tragische Botschaft. Klimawandel, papi, papo. Ich finde es schön, dass er schreibt Weltuntergang. Meistens sind sie subtiler. Sie erklären uns nicht gerade, es ist der Weltuntergang, sondern sie verpacken sie so ein bisschen einfach in Warnung und Drohungen. Und dann, wenn du weiter surfst, dann kommst du eben drauf die Wasserstandsmeldungen, dass Bötchen nicht mehr fahren und so weiter. Und ich weiss auch nicht, ich bin halt ein alter Mann. Ich kann mich erinnern, ist es 2, 3 oder 4 Jahre her, ich bin nicht mehr sicher, 2, 3 Jahre her, haben wir die Bilder von einer griechischen Insel, die in Flammen stand. Aus dem Flug raus ist die griechische Insel von oben gefüttert worden. Das Anzeichen von der totalen Apokalypse, weil es irgendwo von einer griechischen Insel irgendwo brennt hat und ein paar Touristen müssen aus dem Hotel säckeln. Es kommt und kommt immer wieder und sie machen einfach weiter und die ganzen Übertreibungen, es hat es schon immer gegeben. Wälder haben schon immer brennt, es hat schon immer trockene Phasen gegeben. Der Bodensee hat schon immer ein bisschen weniger Wasser geführt. Irgendwann ist wieder Kuro normal. Aber sie probieren einfach mit ihren apokalyptischen Übertreibungen uns immer noch Angst zu machen und ich frage mich, wem soll es etwas bringen? Wenn sie es ganz vernünftig würden erklären, der Kurs stimmt nicht, wir müssen ein bisschen schauen, wir haben ein bisschen und so, dann würden wir wahrscheinlich sogar noch einschwenken und sagen, okay, lass uns mal überlegen, wie wir die Situation klären. Aber die dauernden Weltuntergangsszenarien, die gehen einem nur noch, Entschuldigung, auf den Senkel. Ich weiss nicht, wie du es hast.
Ja, ich habe wie zwei Gedanken zu dem. Das eine ist, eben vor allem Frankreich ist ja Bordeaux, die Region, die stark betroffen ist. Ich warte auf die staatliche Krise, die ausgerufen wird, weil eine Bordeaux-Knappheit könnte drohen. Also wie geht es denen Wirreben? Das würde ich gerne mal wissen. Wie steht es um die? Und das Zweite ist, ich würde ja schon unseren Kollegen bei 20 Minuten, bei Blick, bei Now, das geben, dass sie ja auch darauf schauen, welche Artikel funktionieren gut und wo kann man vielleicht auch etwas mit Werbung verdienen, wo man drin platziert. Und wenn ich sehe, dass das überall die Headline ist, entweder die Waldbrände oder der Wasserstand, der zu tief ist, habe ich das Gefühl, dass wir aber auch selber schuld sind, weil anscheinend klicken die Leute auf den Wetterticker von den Waldbränden ja drauf.
Ja, Gamilotti leitet wieder Präferenzen richtig beim Wein. Das finde ich wunderbar. Es ist ja so, wenn wir ja sowieso alle sterben, verglühen oder vertrocknet oder was auch immer, dann müssen wir doch noch etwas zufallen in den letzten Moment. Und der Galgenhumor, den wir jetzt hier haben, den haben sie selber verschuldet. Mit ihren völligen Übertreibungen. Ich sage es nochmal, wenn sie es vernünftig erzählen würden, dann könnte man darauf einsteigen. Aber so bleibt einem wirklich nur noch, solange wir genug Wein haben. Ich bin jetzt übrigens kein, sorry, ich tue dir weh, ich bin nicht so ein Franzosen-Weinsaufer, ich bin nicht so ein Bordensaufer. Ich bin eher mit Italiener und den Spanier. Aber die haben das gleiche Problem. Aber Hauptsache, mein Keller ist noch voll, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich habe wenigstens noch glücklich verdorren. Ich bin da vorbereitet. Wir sind da wirklich gerüstet.
Ich warte einfach nächste Woche oder diese Woche vielleicht schon, dass wir wieder bei den Klimaanlagen zurück sind. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das aufgegriffen wird. Aber jetzt zum Schluss haben wir doch noch etwas rausgesucht. Der Gunther von Hagens, der ja doch bekannte Mann, der die Ausstellung «Körperwelten» ins Leben gerufen hat, während 30 Jahren Menschen gezeigt hat, Leichen präpariert hat. Und man hat ja wirklich bei diesen Ausstellungen ins Innerste vom Menschen gesehen. Der ist mit 81 verstorben und er hat auch gesagt, bevor er stirbt, seiner Familie offensichtlich, dass seine Leiche auch präpariert werden soll für die Wissenschaft. Jetzt, bist du mal in der Ausstellung?
Ich habe mal eine Teilausstellung gesehen, aber ja, ich bin gar nicht mehr sicher, ob es Berlin oder zu Amsterdam oder irgendwo bin ich mal reingelaufen, wo es so ein paar Exponate hatte. Das ist sehr faszinierend. Es hat natürlich viele Leute gegeben, die ihn kritisiert haben. Er hat hier Sensationslust befriedigen, indem er hier die aufgeschlitzten Körper zeigt. Auf der anderen Seite hat man einfach mal die Anatomie vom Körper gesehen. Wir wissen in der Regel nicht, was da, was unter meinem Sixpack schlummert, weiss ich ja gar nicht im Detail. Das kann ich dann, habe ich dann können anschauen. Ich nehme ihm ab oder habe ihm abgenommen, dass er das wirklich aus Faszination Nation und wissenschaftlichem Interesse zeigen. Und wieso sollen wir nicht in uns hineinschauen? Es ist wirklich ein sehr prägender Mensch gewesen. Und es hat natürlich auch Leute gegeben, gesagt, im Moment, wenn ein stirbt, muss er bestattet werden. Der kannst du doch nicht einfach in eine Ausstellung hängen und dann dort die Welt schippern. Aber die Leute, muss man ganz klar wissen, die haben natürlich vor ihrem Tod das Einverständnis gegeben, dass ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Sie sind einverstanden. Der Gunter von Hagens hat die nicht ausgeschaut auf dem Friedhof und dann heimlich plastiniert, sondern hat das schon vorher abgeklärt und lässt es jetzt konsequenterweise natürlich auch mit sich selber machen. Gami, mich würde es wundern, sehen wir dich auch der einst, ich hoffe, erst etwa 70 Jahre in den Körperwelten?
Ich weiß im Fall nicht. Also nicht, dass ich da irgendwie moralische Bedenken oder so hat, überhaupt nicht. Ich bewundere die Leute, die das machen. Ich glaube, wenn, dann müsste ich zuerst mal dann mit der Familie reden, weil wenn jemand dann ein Problem hat oder für jemanden das schwierig ist, sind das ja dann die Angehörigen, die dich dann, blöd gesagt, würden in dieser Ausstellung können sehen. Und das andere, ich befürchte vielleicht, ich habe gar nichts Spannendes zu bieten. Ich glaube, man muss da schon einen speziellen Körper haben, um das bei ihm auch in die Ausstellung zu arbeiten. Wie ist es bei dir?
Ich habe vielleicht einen speziellen Körper, ich weiss nicht, ob er den sehen will. Also ich bin jetzt auch nicht gerade den Chippendales entflohen, also von dort her. Aber ich nehme an, er wird ganz verschiedene Körper zeigen. Dicke, dünne, lange, kurze. Das ist, glaube ich, die Idee. Ich hätte es bei mir eh Angst, ich weiss nicht, würde ich wirklich meine Leber zeigen nach meinem Ableben? Also ist das ein schöner Anblick, wenn meine Leber frei zugänglich ist? Da bin ich nicht ganz sicher. Aber ansonsten kann er mich haben. Ich weiss gar nicht, kann man sich da über ein Online-Formular anmelden oder so. Mich kann man grundsätzlich haben. Mich kann man sowieso ausweiden, wenn ich gestorben bin. Von mir könnte es alles haben, was noch einigermaßen funktioniert. Es ist wahrscheinlich nicht allzu viel denn. Aber was wenn haben, das könnte es haben. Ich hätte da kein Problem. Ich fände es irgendwie noch reizend. Aber du hast recht mit dem Umfeld. Ich glaube, meine Kinder würden auch nicht in eine Ausstellung laufen und, oh, schau, der Papi. Yeah.
Also, ja, ich glaube, das ist so die grösste Hürde. Aber ihr, die zuschaut, schreibt uns doch in die Kommentare, wie ihr das seht. Wie das war es nämlich schon wieder gewesen. Bern einfach, Stefan Milius Gamilotti, 27. Juli. Und all die, die den Journalismus gut finden, tun doch ein Like da lassen, tun uns abonnieren oder uns finanziell unterstützen. Und wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch